ARD. SWR Kultur. Essay.
Die Soul-Szene basiert ja darauf, dass man neue, alte Stücke sozusagen findet und sie einem breiteren Publikum vorstellt. Ja, es ist eine Subkultur, aber es ist keine Jugendkultur. Ich würde es eher als eine erwachsene Szene bezeichnen, in der halt alte Soul-Musik auf Originalplatten von DJs aufgelegt wird und dazu wird getanzt.
Die Exklusivität ist eine Attraktion. So wie die Leute in den 80er Jahren jedes Wochenende quer durch England oder Schottland ins Wigan Casino gereist sind, nur um diese Platten zu hören. Jetzt reisen die Leute den ganzen Weg von England nach Deutschland oder in meinem Fall von Detroit nach Deutschland, nur um diesen Sound zu erleben. Wir graben Artefakte aus. Wir sind Archäologen, wirklich. Kulturelle Archäologen der Musik. Bewahrer. Wir lassen die Karrieren von Leuten wieder aufleben, die in Vergessenheit geraten waren. Und plötzlich finden sie dank des Internets heraus, oh mein Gott, da sind Leute, die sich nicht nur an meine Platte erinnern, sondern sie ist auch noch 1000 Pfund wert. Was? Warum habe ich das Geld nicht bekommen? Das kommt alles durch unsere Szene, diese spezielle Soul-Kultur.
Also ich glaube, die Soul-Szene in Deutschland hat sich extrem aufgefächert. Du hast sehr traditionelle Genres und Events und du hast Events, die sich über den Lauf der Zeit wirklich etabliert haben, auch etwas in eine modernere Richtung zu gehen oder offener zu sein. Die beißen sich aber nicht und das finde ich das sehr Schöne in Deutschland, sondern du kannst oftmals Leute, die auf die eine Veranstaltung gehen, auch auf der anderen antreffen. Und dieses Allround Embracing, also dieses wirklich alles mitnehmen, was die verschiedenen Genres angeht, finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Deutschland ist da vielleicht einfach anders geprägt, durch das, dass es die Musik natürlich etwas später in Deutschland eingetroffen ist, als das natürlich in England der Fall war. Dieses Aufsplitten, dieses szenemäßig Auseinandergehen hast du dort mehr, als du es hier hast.
Ein schönes Statement war mal, oder ein schönes Kompliment von jemandem, der in jungen Jahren zum Hip City neu dazukam, was jetzt auch schon wieder 10 Jahre oder so her ist, der dann schrieb im Internet, dass er völlig fasziniert war von den für ihn völlig unbekannten Sounds, die er an dem Abend hörte und dass ihm die Stücke dann teilweise noch nicht nur auf dem Heimweg am nächsten Morgen, sondern noch die gesamte Woche über im Kopf umhergingen und er von da ab an mehr oder weniger infiziert war mit diesem positiven Virus der Soul-Musik. Und das ist dann immer ein super schönes Kompliment, weil das eben unterstreicht, was im Kern ja die Zielsetzung sein sollte, Leute an diese Musik heranzuführen, Leute für diese Musik zu begeistern und dann natürlich auch in Schritt 3 sozusagen bei der Stange zu halten.
Was man grundsätzlich zu Soul-Veranstaltungen aber sagen kann, dass es nicht wie früher in Diskotheken um Boy Meets Girl oder sonstige Partnersuche geht, sondern die Leute kommen wegen der Musik. Sie kommen, weil sie tanzen wollen, teilweise mit Freunden, teilweise alleine und sich irgendwie connecten mit anderen Leuten, die Soul-Musik hören, aber nicht, um irgendwelche Partner zu finden.
Can't Stop Dancing. Soul-Szene Deutschland. Feature von Olaf Karnik.
Terminologie.
Also bei Soul-Veranstaltungen in Deutschland und auch überwiegend in England läuft klassischer Northern Soul. Das ist eine Spezialität aus Nordengland, wo die Klassiker von Motown, Stax und den großen Labeln kombiniert werden mit Raritäten, die eben nicht jeder kennt, weil das Repertoire sonst zu eng wird. Modern Soul ist dann eine Erweiterung auf 70er Jahre, früh 70er Jahre Soul, und Rare Groove ist dann die funky Version, würde ich mal sagen. Also härter, ein bisschen dreckiger, funky halt. Und Sweet Soul, das läuft aber meistens, wenn überhaupt tagsüber, ist ein Genre, wo es eher um sowas wie schönen Gesang geht und klassische Harmonien und nicht unbedingt dance-orientierte Soulmusik.
Georg Meyer-Peveling, geboren 1963, Gewandmeister in Köln und Soul-Tänzer seit 1985.
Ein Soul-All-Nighter ist eine Party, auf der quasi ausschließlich Soulmusik läuft, die meistens so um 10 losgeht und deswegen All-Nighter heißt, weil sie theoretisch bis 5 Uhr gehen soll. Das ist schwieriger und das findet nicht mehr immer statt. Also bis 3 geht sie aber immer. Und ein Weekender sind dann meistens 2 bis 3 All-Nighter hintereinander, Freitag, Samstag, Sonntag, mit auch Tagesveranstaltungen. Also ein bisschen Plattenbörse, ein bisschen Kaffee trinken mit so Musik und ja, so ein bisschen Get-Together. Last night I gave you a night on the town, but today you say. Rare Soul ist dann das Phänomen, das in USA in den 60er und 70er Jahren zig kleine Labels Singles veröffentlicht haben, vor allen Dingen Singles, wo ein Künstler ein oder zwei Songs veröffentlicht hat. Teilweise blieb es bei dem Künstler bei den ein, zwei Songs, die auch teilweise nur eine regionale Verbreitung hatten. Man konnte einen Hit in Miami haben, von dem man in New York oder wo auch immer nichts mitbekommen hat. Und das führt dann dazu, dass diese Platten teilweise sehr selten sind, sehr rare. Und die werden aber gesammelt.
Soul-DJs und Tänzer.
Die meisten deutschen DJs legen Wert darauf, Vinyl aufzulegen, überwiegend auch Singles. Selbst Sampler, also LPs mit mehreren Interpreten, sind verpönt. Wobei auch die Singles teilweise Wiederveröffentlichungen sind. Das kann man ja denen nicht auf den ersten Blick ansehen, ob es die Originalsingle aus den 60ern oder eine Wiederveröffentlichung ist. In England ist man da deutlich entspannter. Es gibt Leute, die haben selbstgebrannte CDs dabei, um schnell auf die Sachen zugreifen zu können.
Es geht schon darum, Platten zu spielen, die andere nicht haben. Dafür geht man auch in dieser Szene aus. Also das sind Sachen, die man nur hören kann, weil sie ein bestimmter DJ besitzt. Das wird natürlich immer obsoleter, weil irgendwie das Internet eben voll ist von Files und man kann sich alles umsonst anhören. YouTube, Spotify und wie sie alle heißen, die Anbieter. Eigentlich ein großer Grund auszugehen ist, weil eben bestimmte DJs bestimmte tolle Platten haben, die man gerne hören möchte. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob man sie über YouTube hört oder in einem Tanzsaal.
Lars Bullenheim, Jahrgang 1968, Soul-DJ und Soul-Plattenhändler.
Ich habe oft das Gefühl, dass die Tanzfläche wie ein Teich ist und die Leute drumherum stehen wie Angler und warten, bis der fette Fisch vorbeikommt. Es ist wirklich eine Konzentration auf die Musik und wenn der richtige Song läuft, dann geht's los und wenn man Glück hat, ist es nicht nur ein Song, sondern ein kleiner Schwarm oder eine Gruppe Fische und dann hat man wunderbare Minuten oder wenn man Glück hat, auch eine Stunde.
Ein Soul-DJ unterscheidet sich von anderen DJ-Traditionen dadurch, also gemixt wird nicht, also dass Platten ineinander laufen, also Beat-Matching und also das passiert nicht. Es gibt Ansagen, also die meisten oder viele Soul-DJs legen mit Mikrofon auf. In England ist das mehr oder weniger Pflicht, in Europa ist das eher ungewöhnlich. Ja, was einen guten Soul-DJ ausmacht, ist es schon der Song, also der einzelne Song, der jetzt irgendwie gerade angesagt ist und alle auf die Tanzfläche zieht. Let the flow on, baby. Let the flow be free. I
reach for you, honey, you reach for me. We'll do the things together only lovers do. Let love flow on, baby.
Der Tänzer tanzt im Grunde auf das einzelne Stück. Der Flow ist nicht unwichtig beim Auflegen. Natürlich, wenn man jetzt etwas Unbekanntes spielt, muss es irgendwie eingebettet sein in einen Flow von bekannteren Stücken, wenn man nicht die Tanzfläche komplett verlieren möchte. Der Flow ist durchaus wichtig, aber also eigentlich tanzt der Soul-Tänzer auf das Stück, das er gerade toll findet, ja. Also es ist nicht wie in der Haustradition, wo es zwei Stunden lang beatgematchte Sachen gibt. Also da sind Platten eher ein Tool und hier sind Platten eben als Song wichtig.
Rare Soul und Originale.
One, two, three. One, two, three.
Im Kern kann man sagen, früher sind mehr klassische Klassiker gelaufen, im Sinne von Wilson Pickett, Rolls Royce, Nadells oder was auch immer, halt mehr landläufig auch so den Otto Normal damals als Soul bekannt war. Heute ist es dann doch mehr natürlich Rare Soul getrieben, das heißt also wirklich Scheiben, Titel, die auch dem durchschnittlichen Soul-Konsumenten, der vielleicht die ein oder andere Compilation zu Hause hat oder mal hier und da ins Internetradio reinhört, eher nicht geläufig sind. Also kurzum, man kann es auf den Punkt bringen, indem man sagt, Rarity, 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 wobei natürlich dabei immer auch ein Augenmerk auf Qualität geworfen wird.
Mark Forrest, DJ und Veranstalter des Hip City Soul Club Berlin.
There is a focus on rare records and originals, and I certainly love that.
Der Schwerpunkt liegt auf seltenen Platten und Originalen, und das gefällt mir auch sehr. Viele meiner Platten sind Privatpressungen. Für mich besteht die Faszination aber nicht wirklich darin, dass sie selten sind, sondern dass es Hits sind. In den 60er, 70er, 80er Jahren bestand in der amerikanischen Musik die Chance für eine Band berühmt zu werden darin, eine Hitsingle aufzunehmen. Es gab viele, die das machten. Und viele Labels, viele kleine Aufnahmestudios. Manche Platten wurden nur in einer Auflage von 100 oder 200 Stück gepresst und an Freunde und Familie verschenkt. Ich habe mit einer der Bands gesprochen, deren Platte ich besitze. Und sie sagten, dass sie speziell für einen Hochzeitsauftritt aufgenommen und sie an Braut und Bräutigam und deren Gäste verschenkt haben. Und das war's. Es bleibt nur die Chance, sie irgendwo zu finden und zu hören. Es ist etwas, das zeitlich begrenzt ist. Denn es ist vergänglich, weil Vinyl zerbrechlich ist und die Masterbänder vielleicht nicht existieren. Das ist ein wichtiger Aspekt für mich. Also selten und original, ja, aber auch die Möglichkeit, Musik zu hören, die sonst nirgendwo erhältlich ist. Das ist es, was für diese Szene wichtig ist. Es ist großartige Musik, die einen tollen Sound hat und die Leute zum Tanzen bringt.
Alina Arpels, geboren 1984. DJ aus London und 2024 Gast-DJ beim Soul Shakers Weekender in Bamberg.
Cool, cool, cool. Motor City cool. Cool, cool, cool. Motor City cool.
The rare stuff and the original artifact, it's
die seltenen Sachen, die Originalartefakte sind, wenn man sie tatsächlich gefunden hat. Ein großer Schatz. Und ich glaube, viele wissen, wie schwierig und teuer und mühsam es sein kann, diese Platten aufzuspüren. Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um so viel Zeit, geistige Energie und finanzielle Mittel dafür aufzuwenden. Die seltenen Dinge fallen einem ja nicht einfach so in die Hände. Und wenn man nur Geld hat, aber kein Wissen, funktioniert es nicht. Es ist also eine Menge Arbeit nötig, um Teil dieses Rare Soul-Dings zu werden. Wenn man einfach eine Compilation mit dem gesuchten Song kauft, ist das etwas ganz anderes, als wenn man damit Jahre seines Lebens verbringt und Tausende von Dollars dafür ausgibt.
Brad Hales, geboren 1974, Plattenladenbetreiber aus Detroit und als DJ häufig zu Gast beim Soul Shakers Weekender in Bamberg.
Das Thema Rare Soul, damit könnten wir ganze Bücher füllen. Natürlich ist eine große Leidenschaft, auch von mir, Platten zu suchen und Platten zu finden, die unbekannt sind und die dann eben weiterzugeben. Das ist aber auch mein Auftrag als Musikambassador im Endeffekt. Das ist wichtig und das treibt mich auch an und ich denke, das treibt auch das Publikum an. Das Ganze nur auf Geld und was man gerade ausgeben kann zu minimieren, finde ich ganz schrecklich und finde ich auch einen Weg, der falsche ist für die Soul-Szene.
Malaika, geboren 1978, DJ und Mitveranstalterin des internationalen Soul-Weekenders Soul Shakers in Bamberg.
Soul Shakers Weekender Bamberg.
Der Soul Shakers Bamberg Weekender ist sicherlich der bekannteste und wichtigste Northern Soul und Modern Soul Weekender in Deutschland. Da kommen Leute aus Deutschland, aber auch aus Europa, was weiß ich, Tschechien, Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, auch England her, auch englische DJs legen da auf. Und es gibt vor allen Dingen zwei Räume, sodass man einen großen Raum mit klassischem Northern und 60s Soul hat und einen Modern Raum, der auch für Experimente gut ist. Das öffnet das erheblich.
In England, they often refer to what they call the top 500. And these are the songs you'll most often
hear. In England spricht man oft von den sogenannten Top 500. Das sind die Songs, die man am häufigsten bei einem Soul All-Nighter hört. Die kommen zwar gut an, es kann aber auf Dauer ermüden, wenn man über 20 Jahre immer wieder die gleichen Stücke hört. Und das, was das internationale Publikum nach Bamberg zieht, ist, dass es anders ist. Die stagnierende Komponente der britischen Szene, die wirklich alles gleich halten will, den gleichen Style, den gleichen Soundtrack, fällt weg. Soul Shakers ist zu zwei Dritteln mit Frauen besetzt und auch so organisiert. Das macht es an sich schon einzigartig. Die Northern-Szene in Großbritannien ist eine sehr männerdominierte Angelegenheit. Sicher, sie haben die Top 500, aber da rennt keiner mehr zum Plattenspieler und fragt, was ist das für ein Stück? Ich habe es noch nie gehört. Und so ziehen es einige der allerbesten englischen DJs vor, hierher zu kommen. Die denken, England ist blöd, da macht man immer das Gleiche. Während Soul Shakers der Szene eine Menge neues Leben eingehaucht hat. Es ist definitiv ein progressiveres Umfeld als die meisten anderen.
Also der Weekender, das war, wir hatten bereits vorher einen kleinen All-Nighter oder Event, kann man das nennen, in verschiedenen Locations in Bamberg. Und das ist so eigentlich ganz natürlich organisch gewachsen, dass immer mehr Leute auf uns zugekommen sind, immer mehr Leute sind zum Tanzen gekommen. Wir hatten den legendären damals Morph Club als unsere Base, der ja sehr bekannt gewesen ist. Das war Anfang der 2000er, glaube ich. Und ich hatte dann mal eine Vorlesung in den Haarsälen. Und die Haarsäle sind eigentlich ein uralter, wunderschöne Tanzsaal in dem Sinne. Und ich bin da drin gesessen und habe mir gedacht, Mensch, das wäre ja eigentlich der optimale Ort. Und dann habe ich und meine zwei Co-Promoters, wir haben uns dann entschieden, einfach mal auf gut Glück das zu versuchen. Damals gab es in Deutschland eigentlich nur 2, 3, also Nürnberg und Hamburg und ein bisschen was in München, aber ansonsten relativ wenig. Also haben wir eigentlich da einen ganz guten Moment gefunden, um einen Weekender aufzuziehen in Deutschland. Und wir hatten dann eben auch das Glück, dass wir uns schon ein bisschen auch auskannten mit den DJs und wer da wo in England und so weiter auflegt. Und die haben dann einfach gesagt, ja, sie kommen. Okay. Also die Veranstaltung selber besteht ja aus mehreren Tagen, wobei die Hauptevents Freitag und Samstagabend in den Haarsälen stattfinden. Da gibt es einen großen Tanzraum, der ist eher mit traditioneller Soulmusik beschallt, also 60er Jahre, Anfang 70er Jahre Soulmusik, so wie das eben früher in England auch war, wo die Anfänge der Soulmusik auf All-Nightern und Weekendern war. Der kleine Raum, der dann irgendwann dazugekommen ist, ich glaube in Jahr 3 oder 4, der ist eher dafür gedacht, den Leuten eben andere Musik auch beizubringen, die eben auch Soulmusik ist, aber weitergreift, andere Themen aufgreift, auch teilweise andere Musik aufgreift, andere Einflüsse aufgreift, was für mich eben wichtig ist, weil ich nicht der Musik Grenzen geben möchte, sondern für mich ist wichtig, dass Menschen mitgenommen werden auf eine Reise. Und diese Reise sollen sie in Bamberg erleben. Das ist so mein Wunsch.
Yes, I would say that the Soul Weekenders, the music.
Ich würde sagen, dass bei den Soul Weekendern die Musikauswahl und auch das Publikum undogmatischer und offener geworden sind. Ich habe hier im Modern Room gespielt und ich habe Funk, Soul, modernen Soul, 80er Jahre Boogie-Musik aufgelegt. Langsame, schnelle, High-Energy-Stücke. Ich habe Tracks von 1968 bis 1985 in 4 Sets an 2 Abenden gespielt. Die Tänzer haben gefeiert. Manchmal kannten sie die Titel, weil es die großen Titel der Szene waren. Manchmal kannten sie sie nicht. Aber sie hatten Spaß dabei. Für mich ist das von unschätzbarem Wert. Das ist der Grund, warum ich das mache.
Why I do this, really.
In Bamberg, I'm still always amazed.
In Bamberg bin ich immer wieder erstaunt über die neuen Dinge, die ich höre. Die Leute sind immer stolz darauf, die neuen Dinge vorzuzeigen. Ich glaube, jedes Jahr sagen wir alle, okay, was habt ihr Neues? Was hast du gelernt, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe? Das ist ein großer Bestandteil davon. Wir wollen sehen, wie wir gewachsen sind, wie wir gealtert sind und was wir ausgegraben oder erreicht haben.
Soul Shakers findet ja nur einmal im Jahr statt als Weekender. Das ist dann über 4 Tage, also es ist eigentlich fast ein Festival schon. Und sobald der Weekender fertig ist, fangen wir eigentlich mit der Planung für den nächsten an. Was immer sehr spannend ist, weil wir natürlich alle unsere Einflüsse haben und alle 4 Personen stimmen demokratisch ab, wie wir weitergehen wollen, obwohl wir dann auch sagen, ich habe ein bisschen mehr Verantwortung für den kleinen Raum und für das vielleicht etwas abenteuerliche Ende des Musikprogramms. Und der Martin Weigenbach, der mit mir das ja auch angefangen hat, der macht eher so das Traditionelle und sucht sich dann da eher die traditionellen DJs auch raus. Grundsätzlich ist für uns wichtig, dass es eben DJs sind, die etwas zur Veranstaltung und zum Wohlbefinden und für die Atmosphäre einfach beitragen. Also nur gute Platten haben, reicht nicht. Also das ist mir ganz wichtig, dass eben die Person, die die Platten auch auflegt, das auch rüberbringen kann. Es ist ja eine persönliche Verbindung, die man im Endeffekt herstellt zwischen sich und dem Publikum. Und es gibt ganz viele, wo ich auch sagen muss, die haben ganz tolle Scheiben, können das aber nicht. Und dann geht so ein bisschen eben diese Atmosphäre verloren. Da legen wir sehr viel Wert drauf. Darum laden wir auch nur DJs ein, die wir live vor Publikum gehört haben. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für mich. Also bei Soul Shakers ist über die Jahre hinweg schon ziemlich viel passiert. Und natürlich auch teilweise sehr, sehr lustige Geschichten. Am Anfang, als wir den Weekender angefangen haben, habe ich immer ein Haus gemietet. Da haben alle DJs zusammen in diesem Haus gewohnt. Das Problem war natürlich, da gab es nur 2 Schlüssel und wir waren 6 DJs. Und da gab es dann öfters mal, dass jemand übers Dach ins Fenster einsteigen musste, um von innen Türen aufzuschließen. Das sind Sachen. Oder als wir die Japaner da hatten. Und der eine, der war so klein, wir mussten ihm zwei Bierkästen hinter das DJ-Pult stellen, damit er überhaupt die Leute sehen kann. Das sind so kleine, aber süße Geschichten. Oder der Soul Sam, unser ältester DJ, der ist jetzt über 83, 84, sowas in den Dreh. Und der kleine Raum in Bamberg ist ja immer sehr eng gepackt. Da sind ganz viele Leute drin und dann wird es natürlich auch warm. Und der hat dann öfters mal mit einem nassen Waschlappen auf dem Kopf aufgelegt. Was mir noch großartig auffällt, ist einer der Unterschiede zwischen der englischen Szene und der generell, ich würde fast sagen, der europäischen Szene, ist tatsächlich einfach die Herkunft der Menschen. Ich glaube, dass diese Soul-Szene, die in England damals in Arbeiterklasse entstanden ist, das hat mit der heutigen Soul-Szene in Europa nicht mehr viel zu tun. Also das sind, glaube ich, schon ein sehr viel gemischteres Publikum unterwegs und anzutreffen als damals. Und ich glaube, das hat auch die Ansprüche teilweise einfach verändert. Das hat es natürlich auch verändert, wie Musik gehört wird, wie Musik auch diskutiert wird und wie Musik aufgenommen wird. Und das für mich ist eigentlich ein positiver Schritt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man das Ganze ja auch nicht nur als Musik, sondern auch als Lebensform und als eine politische Sache sehen kann. Ne? Also ganz viel Soul-Musik hat ja einen sehr politischen Hintergrund. Und ich glaube, dass dieser politische Hintergrund von Europäern mehr wahrgenommen wird. Das ist jetzt eine sehr plakative Aussage, finde ich aber wirklich so, als das vielleicht in England der Fall ist. Also ich habe Bekannte, die haben ganze Dissertationen darüber geschrieben, wie schwarze Musik und Soulmusik eben politisch mit gesellschaftlichen Veränderungen umgegangen ist. Und das ist auch etwas, was mir eben an der Musik sehr gefällt und was mir auch wichtig ist. Also ich kann ja keine Musik auflegen, mit der ich nicht einverstanden bin.
Das Publikum und die Geschichte.
In England ist das Publikum durchaus anders als in Deutschland. In England ist es so, dass man das Gefühl hat, viele von den Gästen waren auch in den 70er Jahren schon Teil der Soul-Szene. Man ist da mit 60 durchaus nicht der Älteste, sondern fast schon Durchschnitt. Und ja, es gibt auch viele, die dann so sozial verkehren. Das heißt also, die kennen sich teilweise wohl scheinbar seit vielen Jahren und haben aber Lust zu tanzen, egal in welchem Alter, egal welcher Körper. Also es ist nicht so eitel und sie sind auch, ich würde sagen, hemmungsloser. Das Phänomen Tageslicht-Disco gibt es ja in Deutschland quasi gar nicht, aber da findet das statt. Bei Tageslicht ganz normal tanzen auf Soul-Musik und gar nicht so diese Disco-Atmosphäre. So we find heaven in the afternoon, loving in a quiet room, for an hour that we beg or steal a bomb roll. Die Szene in England kommt auch aus den 60er Jahren, aus den 60s im Mod-Umfeld, aber hat sich irgendwie in gewisser Weise weiterentwickelt. Das sind halt jetzt Familienväter, Mütter, teilweise sind die Kinder mit dabei. Und ja, es ist selbstverständlich. Elegant ist nicht so gefragt, sondern eher Spaß haben. Ich würde es fast sagen, ein bisschen Working Class. We have to go home to our other lives. Das Publikum in Deutschland ist erheblich jünger. Man hat das Gefühl, das sind auch durchaus Leute aus der Mod- und 60-Szene, die dann sich spezialisiert haben, weg von Beat und Garage und was es all gibt, nur auf Soul-Musik, aber stark 60s-orientiert. Diese Offenheit, die in England herrscht, also 70s, 80s, auch Soulful House, findet man in Deutschland ja quasi gar nicht. Und das ist schon anders, deutlich anders. Der Style ist auch nach wie vor Fred Perry, Neo-60s oder Casual. Aber also elegant ist das alles nicht.
Not
Mitte der 80er Jahre war das Blue Shell eine wichtige Kneipe in Köln. Da verkehrten auch die Leute von der Spex. Und da wurde klar, dass es Soul-Partys gibt, die im weitesten Sinne aus dem Spex-Umfeld veranstaltet wurden. Und da bin ich dann hingegangen. Es fand auch in der Spex statt, also die Wiederveröffentlichungen auf dem Ken-Sampler waren relevant. Es gab viele Soul-Veröffentlichungen und Wiederveröffentlichungen und insoweit war das in der Luft. Und dann gab es diese regelmäßige Reihe Soulful Check, wo ich Stammgast dann am Ende war. Und ja, das war dann der Auslöser, auch sich damit auseinanderzusetzen, auch zu Hause Platten zu kaufen, sammeln und ja, sich intensiv damit zu beschäftigen und andere Musikstyles mehr und mehr zu vernachlässigen. Ja, nach einigen Jahren, Mitte der 10er Jahre, hat mein Neffe dann in England studiert und wir fuhren auf dem Weg nach Blackpool, wo ich immer hin wollte, durch Wigan. Und ich dachte, Wigan, das sagt dir doch was. Und dann fiel mir das wieder ein, Northern Soul, die Szene. Und mir fiel dann auch in Blackpool auf, dass da Veranstaltungen sind, große Veranstaltungen. Und dann bin ich in einem späteren Zeitpunkt dahin geflogen, nur um diese Veranstaltung zu besuchen. Natürlich auch, weil ich wusste, dass einer der wichtigsten Diskotheken der damaligen Zeit, also der späten 70er Jahre, das Blackpool Mecca war, was auch in einem Vergnügungstanzpalast ein spezieller Raum war und das längst abgerissen ist. Genauso wie das Wigan Casino auch abgerissen ist und lustigerweise bei dem Blackpool Soul Festival dann mal eine Lampe aus dem Mekka verkauft wurde für teuer Geld als Souvenir. Und da merkte ich, dass es eine sehr große und lebendige Szene für Northern Soul nach wie vor in England gibt. Da war ich dann insgesamt, glaube ich, 5 Mal. Vor allen Dingen auch auf dem großen Blackpool International Soul Festival. Das Blackpool International Soul Festival geht tatsächlich über 3 Tage. Da gibt es dann in einem Vergnügungszentrum, den Winter Gardens, insgesamt 8 Dancefloors. Mit diversen Styles von Ultra Rare Soul über Northern, über Modern, über Boogie, Ska auch. Brilliant Soul nennt sich auch ein Raum. Aber es geht zentral um Soulmusik auf 8 Dancefloors, die teilweise gleichzeitig bespielt werden. Blackpool ist ein Vergnügungszentrum, das Vergnügungszentrum des Nordens und hat riesige Tanzsäle. Die großen internationalen Tanzturniere finden da statt und es gibt also Säle, die man hier in Deutschland gar nicht hat, Riesensäle mit Holzboden und einer soliden Musikanlage, die eben für solche Veranstaltungen geeignet sind. Wenn dann 1000 Leute kommen, ist das überhaupt kein Problem. Und das findet statt.
Hip City Soul Club, Berlin.
Der Hip City Soul Club mit 35 Dienstjahren ist in der Tat zumindest Kontinentaleuropas älteste durchgehende Soul-Party-Reihe, was natürlich schön ist, was an sich aber, glaube ich, über den Club noch nicht so viel aussagt. Viel wichtiger ist mir zumindest auch der Umstand, dass wir schon immer also ich sage mal wir, aber im Kern ist es ja meine Person, Wert darauf lege, to educate and entertain. Meint also auf der einen Seite den Leuten, die kommen, natürlich einen schönen, super Abend zu bringen, indem sie tolle, tanzbare, erstklassige Musik hören, die sie vielleicht sonst eher nicht hören, mit der sie sonst vielleicht auch seltener in Berührung kommen. Gleichzeitig aber dadurch eben auch genau diese Musik näher zu bringen.
Mark Forrest, DJ und Veranstalter des Hip City Soul Club Berlin.
Die 80er waren natürlich eine spannende Zeit, weil du ja einen sehr limitierten Horizont zu dem Zeitpunkt hattest, was Soul überhaupt ausmacht, was Soul überhaupt ist. Was ist Rare Soul? Also ich meine, wir haben damals, und jetzt meine ich tatsächlich wir, meine besten Freunde und ich natürlich entsprechend Soul gehört und geliebt als junge Mods. Also das war dann aber eben Stax, das war Motown. Der erste kam dann aus einem England-Urlaub wieder und meinte, hey Jungs, ihr glaubt es gar nicht, da gibt es ja noch eine ganz andere Nummer, die nennt sich Northern Soul. Und da gibt es ein Label, das heißt Kent Records, und die bringen da unglaubliche Sachen raus. Und ich weiß noch, wie ich dann das allererste Mal hier in Berlin in einem Plattenladen stand und einen Kent-Sampler aufgelegt habe. Und das allererste Stück war Little Anthony and the Imperials, Better Use Your Head. Und ich dachte, boah, wow, was ist das denn? Das ist ja weder Rufus Thomas noch Wilson Pickett noch irgendwie dazwischen. Das ist ja was ganz anderes. You better stop and think what you're saying. You better hold on, make sure you're sold on. Und da gingen mir gleich 1000 Filme sozusagen im Kopf ab. Und wir sind dann natürlich wirklich auf Recherche, auf Suche gegangen. Was ist dieses unbekannte Wesen namens Northern Soul? Was macht das aus? Dann gab es ja diese wunderbare Artikelreihe damals im Spex über Northern Soul, wo der Gerald Hündgen über mehrere Ausgaben über seine Reise, seine Tour ins nördliche England und den Northern Soul dort beschrieb, was natürlich für uns auch super spannend war. Ich glaube, die Ausgaben habe ich immer noch irgendwo im Keller liegen. Also das war so damals so die Initialzündung, und du hattest dann hier in Berlin natürlich die klassischen Diskotheken, die berühmtesten davon natürlich Turbine und Dschungel, wo du dann aufgeschlossene DJs hattest, die dann am Abend 2, 3, vielleicht mal 4 Soul-Nummern gespielt haben, wo dann im Grunde genommen damit der gesamte Abend gerettet war. Aber das war es dann großenteils ja auch, bis auf die schon erwähnten Soulful Shack All-Nighter, die natürlich aber damals ja auch zu 95%, möchte ich sagen, 70s, 80s Soul gebracht haben, und nur wenig, was den Mod damals, und als solchen habe ich mich ja bezeichnet, interessiert haben, nämlich 60s Soul. Let me put this hamburger down. I don't want no mountain. I wanna dance. Oh yeah. I'm sure enough grooving now, y'all. Look at me. Oh yeah. I just can't stop dancing. Und dann hattest du tatsächlich, bevor wir dann anfingen mit den All-Nightern im Stadthaus Böcklerpark, eine Combo von, ich glaube, das waren so 3, 4 westdeutschen Studenten in Berlin ansässig, die dann hier auch im Grunde genommen so ein 1:1 Abziehbild vom Soulful Shack gemacht haben, also auch mit der gleichen Struktur der Poster, und dann hier in Berlin Soul-Partys gemacht haben. Ich meine, das waren auch so pro Jahr gut 4 Stück oder was. Die haben dann aber auch sehr abrupt, sehr spontan aufgehört, und das war so für uns das Zeichen, wo wir gesagt haben, Mensch, das können wir eigentlich auch machen, haben wir voll Bock drauf. Und als die dann aufgehört haben, haben wir dann im Grunde genommen im Stadthaus Böcklerpark diese großen All-Nighter aufgezogen, die dann aber erstmalig wirklich diesem englischen, wie soll ich mal sagen, Abziehbilden, Modell eines Northern Soul All-Nighters glichen, entsprechend hier in Berlin etabliert. Damals auch schon nur 7 Inches, nur Original-Singles etc. mit Gast-DJs, hatte ich ja schon erwähnt, dann entsprechend so auf die Bahn gebracht haben und daraus dann später eben auch 1990 der Hip City Soul Club entsprechend sich entwickelt hat. Das absolute Highlight in 35 Jahren Hip City Soul Club Historie, definitiv der Abend im Januar 2020, der letzte Hip City, bevor der Lockdown kam. Und das war nun ausgerechnet der Abend, das habe ich mir zu meinem 50. Geburtstag sozusagen gegönnt, wo erstmals auch ein Live-Artist aufgetreten ist, nämlich in Person von Dean Parrish. Das war ein unglaublicher Arbeitsaufwand, weil ich eine Backing-Band in Berlin hatte, wo wir Abende im Bandkeller saßen, geprobt haben. Also ich habe nicht geprobt, aber ich war halt dabei, um es zu begutachten, dass sie die ganzen Tracks super drauf haben, was sie dann auch hatten. Das war hier in Berlin die Berliner Rhythm and Beat Organization. Und dann hatten wir einen Abend, da waren wir sold out. Wir hatten dann im Hip City an die 400 Leute drin. Dean Parrish hat ein super Konzert gegeben, eine super Show. Das war der absolute Hammer. Das war so ein Traum, den ich mir damit dann auch erfüllt habe. Was hat sich geändert seitdem in den 35 Jahren? Also mit Sicherheit die Qualität der Musiktitel. Zum anderen natürlich auch die Lokalitäten über die Jahre, über die Jahrzehnte, kann ich ja sagen, hinweg. Als auch natürlich das Angebot an Gast-DJs, die wir im Laufe der Jahrzehnte bei uns hatten. Das Publikum, denke ich, hat sich stark geändert. Also du hast natürlich immer seltener den Umstand, dass Leute kommen und dann so umgehauen sind, dass sie dann sozusagen zu regulären Stammgästen werden und dann sozusagen Nachwuchs in Anführungsstrichen für die Gruppe an Menschen bilden, die man landläufig dann auch als Soulies bezeichnet. Ja, das war zu beobachten in den 90er und Anfang 2000er Jahren, vor allen Dingen Anfang 2000er Jahre, natürlich zusätzlich getrieben durch die ganze Deptone Records, Sharon Jones, Amy Winehouse Revival Geschichte, wo nochmal zusätzlich viele Leute zum Soul gekommen sind, die dann in Berlin da auch ihre Heimstatt im Hip City Soul Club gefunden haben. Sowas fehlt natürlich heute ein bisschen, ja. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. 100 days, 100 nights, to know a man's heart. Das heißt, du hast dort nach wie vor sehr open-minded und partybegeisterte Black Music liebende Menschen. Ich mache mir da aber nichts vor und realisiere schon, dass ein Großteil der Leute natürlich auch am nächsten Wochenende dann auf einer Techno-Party oder auf irgendeinem Rave sein können. Was ja an sich nicht schlimm ist, aber das ist einer der Punkte, die sich so unterscheiden vielleicht mit dem, wie es früher in Anführungsstrichen war.
Soul-Szene Deutschland.
One, oh man, you better step. Two, you can do better than that. Well, let me get out here and do my job.
Bis zum Start der flächendeckenden Szenerie in Deutschland, da kann man, glaube ich, sagen, so 2006 war so ein wichtiges Jahr, wo dann Soul Weekender in Aachen, in Bamberg, in Hamburg und Nürnberg lief ja schon seit einigen Jahren zu dem Zeitpunkt, dann zusätzlich sozusagen aus dem Boden sprießen und sich dann so eine große deutsche Soul-Szene gebildet hat. Bis dahin war ja der Hip City Soul Club schon so ziemlich singulär aufgestellt. Da gab es auch keine wirkliche Vernetzung unter den Städten, also unter den Soulclubs in den Städten und unter der Szenerie grundsätzlich. Ich meine, und dann kam so 2006 eine Entwicklung ins Rollen, wo dann eben immer mehr Weekender, ich habe gerade die Städte aufgezählt, entsprechend auf die Landkarte kamen, was ja gut war, und auch zusätzliche reguläre Soul Nights hinzukamen. Und das hat sich ja jetzt so ein bisschen auch wiederum beruhigt, ja, also gerade dann auch über die Corona-Jahre, wobei eigentlich die Entwicklung schon davor war, dann fiel Aachen weg, Nürnberg hatte ja lange Pause durch die Umbauarbeiten dort, ich habe aber mitbekommen, das hat jetzt auch wieder neu gestartet, Hamburg, der große Weekender ist weg, also kurzum, du hast jetzt eigentlich wieder nur noch Nürnberg und Bamberg, was so die Weekender-Szene in Deutschland betrifft, übrig und hast auch wiederum sehr wenige reguläre Soul-Partys, reguläre Soul-Clubs.
Es gibt aber auch ganz kleine Veranstaltungen oder kleine, fast private Veranstaltungen, zum Beispiel eben den Soul Food All-Nighter in München, wo ja 40 Leute sind, die aber eine tolle Atmosphäre haben, weil dieses kundige Publikum, wenn das also quasi kaum Zufallsgäste sind, das schafft immer eine spezielle Atmosphäre und die bemühen sich auch, gute DJs ranzuschaffen. Abgesehen davon, dass da drei Leute sind, die auch sehr gut und lange dabei sind und sich gut auskennen.
Georg Meyer-Peveling, Gewandmeister in Köln und Soul-Tänzer seit 1985.
Der Cologne Soul Weekender hat jetzt Potenzial, den gibt es noch nicht so lange. Letztes Jahr war der das erste Mal in einem mittelgroßen Tanzsaal. der schön ist, aber auch stark 60s orientiert. Ich denke, die werden das aber etwas öffnen. Interessant ist, dass es in Hamburg und in Oberhausen zwei rein weibliche DJ-Teams gibt, Girls Got Soul und 45 Degrees, die sich eben halb in dieser stark männerdominierten Szene behauptet haben und ja auch ein bisschen unkonventioneller auflegen und wo man auch was entdecken kann. Eine der interessantesten Veranstaltungen für Northern Soul und Modern Soul ist Brilliant Soul in Frankfurt. Da legt ein Local DJ aus Frankfurt auf und hat immer Gäste, unter anderem Terry Jones aus England, der fast schon wieder weiter ist als Modern Soul, der eher schon in Modern Dance bzw. Boogie, auch Disco und Artverwandtem auflegt. Das ist eine ganz interessante musikalische Mischung, die durch diesen recht prominenten englischen DJ herbeigeführt ist. Der hat mit nichts was am Hut. Der spielt alle Genres und was ihm gerade gefällt. Das heißt, dass er Raritäten spielt, aber auch bekannte Aretha Franklin Songs oder sonst was, weil er sagt, Aretha Franklin ist die Beste und die muss jeden Abend laufen. Also der hat nichts mit Rare Soul im Sinne von nur Original Vinyl und Ultra Rare ist toll, sondern gute Soulmusik ist gute Soulmusik.
Plattenhandel und Preise.
Mein Geschäft besteht darin, dass ich seltene, ich würde eher sagen gute und seltene Soul-45s anbiete. Also diese Soul-Szene ist sehr fixiert darauf, dass es Original-Soul-Singles sind. Die sind teilweise in irgendwelchen Käfern in Amerika unter wilden Bedingungen aufgenommen worden und in Kleinstauflagen gepresst worden und wahnsinnig schwer zu finden.
Lars Bullenheim, Jahrgang 1968, Soul-DJ und Soul-Plattenhändler.
Was ich mache, ist einmal bis manchmal auch nur alle zwei Monate eine Liste rauszuschicken per E-Mail mit meinen Angeboten. Das reicht von 10-Euro-Platten bis zu, sagen wir mal, 1.000-Euro-Platten. Ja. Je nachdem, was ich gerade finde. Die Platten bekomme ich hauptsächlich von Kontakten aus Amerika. Teilweise kaufe ich auch Sammlungen an. Ich fliege auch selber nach Amerika zum Platten suchen und kaufen. Und ja, das sind so meine Quellen. Zum Plattenhändler bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Eigentlich jeder, der diese Musik sammelt, weil sie eben teuer ist, verkauft auch Platten. Also das ist so ein bisschen wie eine Form von Beschaffungskriminalität, wenn der Vergleich zulässig ist. Und das wurde bei mir dann irgendwann so groß, dass mir das Finanzamt auf die Füße getreten ist. Und dann habe ich beschlossen, das sozusagen als Geschäft zu handhaben. Hat sich alles ein bisschen geändert, dadurch, dass die Portokosten weltweit so angestiegen sind und der Brexit war ein ziemlicher Einschnitt, weil die meisten Soulplatten sind einfach in England, weil es dort eine lange Tradition des Soul-Sammelns gibt. Und jetzt Platten aus England zu kaufen, ist kompletter Wahnsinn, weil die Portokosten wahnsinnig hoch sind und Zoll anfällt. Also man kann fast sagen, dass jeder Kauf sich vom Preis her verdoppelt und das ist einfach nicht mehr wirtschaftlich, das lohnt sich nicht. Also die Märkte werden kleiner, ja. Also ich verkaufe praktisch nur nach Europa. Früher habe ich viel nach England verkauft. Und andersrum geht es genauso. Also Engländer verkaufen nicht mehr nach Europa. Also es verengt sich alles ein wenig. Let me hear you say that every time you open up your eyes you see me. Distance clouds away. Let me hear you say. Früher war es so, dass man nach Amerika gefahren ist, sich ein Auto gemietet hat und einfach durchs Land gefahren ist, an Thrift Stores und Plattenläden Halt gemacht hat und man kam mit einem Koffer voller Platten zurück. Die Zeiten sind inzwischen vorbei. Früher war in Amerika Soulmusik kein wirkliches Thema. Das hat sich geändert. Also es gibt inzwischen sehr viele Leute, die das dort auch sammeln und auch eben verkaufen, weil es eben ein lukratives Ding ist. Ja, so diese Soulplatten erzielen erstaunliche Preise. Letzte Woche wurde eine Platte verkauft für erstaunliche $7,000, also eine Single. Also die Preise sind wirklich verrückt geworden für bestimmte Sachen.
Die exorbitante Entwicklung der Preise bei den Platten mit Sicherheit auch ein Grund, warum sich jemand heute in seinen 20ern gar nicht vorstellen kann, jetzt eine Plattensammlung aufzubauen. Ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, es sei denn, er ist irgendwie Multimillionär.
Also gerade in England weiß ich von vielen, die dann eben einen Monat auf Toast und Beans leben. Also jeder in England hat zum Beispiel eine Sales-Kiste. Ja? Also man verkauft Platten, um sich neue zu kaufen. Das ist ein Plus-Minus-Null-Geschäft, wenn man so möchte. Aber es stimmt schon, die Preise sind teilweise so verrückt, dass das in diesem Sinne gar nicht mehr funktioniert. Und es ist schon ein Richman-Business. Und es sind viele, die jetzt neu dazugekommen sind, eben auch welche, die anscheinend Geld haben und dann diese Preise auch so hoch treiben. Also weil das meiste wird ja heute über Auktionen verkauft. Und wenn dann eine Platte, die immer, sagen wir mal, bei 100 Euro lag, auf einmal 500 oder noch mehr wert ist, dann passiert sowas in der Regel über Auktionen und da sind schon Leute dabei, die anscheinend zu viel Geld oder mehr Geld als Verstand haben. Ja.
Also es gibt durchaus eine ganze Reihe Tänzer wie mich oder eben Besucher, die nicht exzessiv Platten sammeln, sondern Sampler kaufen oder eben LPs und die das nicht nachvollziehen können, dass Leute so viel Geld für 3 Minuten Musik ausgeben. Trotzdem kenne ich mich ganz gut aus und ich kenne auch viel, aber ich habe das nicht zu Hause, weil wenn überhaupt auf Samplern. Und das ist auch dann nicht so interessant, wenn man mit Leuten redet, die dann nur darüber reden, wo welche Single veröffentlicht ist und was die kostet und hin und her. Diese Gespräche interessieren mich eigentlich nicht. Mich interessiert bei Soul-Veranstaltungen nur die Musik. Teilweise auch die Leute. Das ist schön, wenn andere da sind, die sich auch für diese Musik begeistern. Aber ob das jetzt von CD oder von Platte kommt, ist mir relativ egal. Wichtiger ist eher, was nicht selbstverständlich ist, dass der Klang gut ist. Oft sind die Räume ja gar keine klassischen Diskotheken, sodass der Sound auf Soul-Veranstaltungen oft schwierig bis schlecht ist. Viele Platten kenne ich also von zu Hause oder wie auch immer und wundere mich dann, wie schlecht die in den Sälen klingen.
Letzte Runde.
Die Soul-Szene basiert ja darauf, dass man neue alte Stücke sozusagen findet und sie beim breiteren Publikum vorstellt. Diese Zeit ist eigentlich mehr oder weniger vorbei. Ich glaube, da ist fast jeder Stein umgedreht worden, um noch die eine tolle Platte zu finden. Es passiert immer wieder, aber das sind dann meistens sehr spezielle Leute, die da irgendwie doch nochmal was Tolles finden.
Bei Veranstaltungen auf einem gewissen Level spielen DJs heute eine Menge unveröffentlichter Sachen. Man hört so Platten, die eigentlich nicht erschienen sind, weil es Acetate sind. Das sind Metallscheiben mit einer Lackschicht obendrauf, in die man die Rillen geschnitten hat. In Echtzeit musste man sich damals im Studio an die Maschine setzen und eines dieser Dinger schneiden. Davon wurden aber nicht etwa Hunderte hergestellt, sondern ein Exemplar, das der Sänger oder Produzent mit nach Hause nahm, um es sich in Ruhe anzuhören. Aha, so klingt das. DJs schätzen diese Acetate natürlich sehr. Und es ist eine Sache, die diese Szene so besonders macht. Man hört Musik, die es eigentlich gar nicht gibt.
Es gibt zurzeit sehr viele Labels, die unveröffentlichtes Material von Künstlern und Produzenten herausbringen. Das ist manchmal, wie soll ich sagen, etwas medioker. Kein Wunder, dass es damals nicht rausgekommen ist, weil es nicht so toll ist. Ja. Aber da sind teilweise auch sehr interessante Sachen dabei. Aber natürlich ist irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Dann wird sozusagen dieses Rare Soul, also diese neuen Discoveries, New Discoveries, die werden dann irgendwann nicht mehr da sein. Und dann ist, wenn man so möchte, diese Szene auch obsolet, ja.
Befürchtungen habe ich natürlich schon irgendwo, weil sie ja eben teilweise gerade sehr nerdig ist, weil die Musik sehr speziell ist, dass wir unter Umständen, wenn wir uns da nicht etwas mehr anstrengen, einfach auch so diese neuen, jungen Menschen irgendwo auch mit einbeziehen können, weil das natürlich unter Umständen schon auch komisch ausschaut, weil das sind ganz bestimmte Tanzbewegungen, die da teilweise gemacht werden und so weiter. Also ich denke, man muss sich schon darum kümmern, dass man die Musik weiterhin offen lässt für jüngere Menschen, die das Ganze entdecken wollen, und dass man sich da nicht verschließt. Das ist für mich wichtig. Was ich mir wünsche, ist, dass die Musik selber, dass man da noch ein bisschen offener wird. Also ich bin ja jemand, der gerne alle Farben im Regenbogen hat, und ich würde mir das auch für die Soulmusik wünschen. Also dass man da die Grenzen auch weiterhin erweitert. Und ich glaube, da sind die Chancen ganz gut, weil sich auch die Horizonte der Menschen erweitern und weil man auch, ganz ehrlich, durchs Internet einfach viel mehr Zugang hat zu Musik, die nicht als traditionellen Soul bezeichnet werden kann, aber sehr, sehr gut passt von der Message her, vom Rhythmus her, von dem, was sie weitergeben will.
Am Ende des Tages geht es um diese drei magischen Minuten, die einen euphorisieren, wo man das Hier und Jetzt vergisst, wo man auch was Neues hört, aber meistens ist es was, was man irgendwie schon mal gehört hat und was sich auf Bekanntes bezieht. Das macht einen glücklich. In dem Moment ist man glücklich.
Can't Stop Dancing. Soul-Szene Deutschland. Ein Feature von Olaf Karnik. Mit DJ Alina Apels, den DJs und Plattenhändlern Lars Bullenheim und Brad Hales, den DJs und VeranstalterInnen Malaika und Mark Forrest und dem Tänzer und Soul-Fan Georg Meyer-Peveling. Sprecherinnen und Sprecher Isabelle Demey, Oliver Jacobs, Steffen König und Katharina Kottmeier. Ton und Technik Alexander Leier und Sonja Röder. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2025.
Dieses Feature ist jetzt zu Ende. Aber weil nichts hören keine Alternative darstellt und ohne guten Hörstoff das Leben sehr, sehr leer sein kann, hier ein Hinweis. Arthouse Doku. So heißt der kuratierte Podcast der Feature-Redaktionen von ARD und Deutschlandfunk. Arthouse Doku nimmt sich Zeit, die etwas komplexeren Geschichten zu erzählen und sie auch so komplex zu belassen. Bei Arthouse Doku finden Sie die Fragen, die anderswo von Antworten verdeckt sind. Arthouse Doku. In der ARD Audiothek und überall, wo Sie sich Ihre tägliche Dosis Podcast besorgen. Neugierig geworden? Wir hören uns.